Jan Carstens ist der CTO der STP Informationstechnologie GmbH und insofern auch derjenige, der jetzt als Mitgastgeber begrüßen sollte und dann auch den ersten Aufschlag übernimmt. Jan, bitte.
Ja, Thomas, ganz vielen Dank. Vielen Dank an alle, die sich heute Abend, an diesem wunderschönen Abend, zumindest hier im Süden, im Baden von Deutschland eingewählt haben. Ich denke mal, überall scheint die Sonne. Also toll, dass Interesse besteht an diesem Thema. Ganz kurz zu meiner Person, weil ich neu in dieser Runde auch dabei bin, in diesem Format. Freut mich, dass ich dabei sein kann. Ich bin seit 2 Monaten inzwischen CTO bei der STP, bin aber seit 25 Jahren inzwischen im Software-Umfeld unterwegs, viel im Bereich Software as a Service unterwegs gewesen und in den letzten Jahren eher im Supply Chain Bereich, wo aber intensiv über BI und Kennzahlen gesteuert wird. Ist natürlich ein etwas anderer Bereich als ein eher wissensbasierter Bereich wie das Kanzlei- oder Legal-Geschäft. Aber trotzdem freue ich mich, dass wir heute mit 3 Thesen hier starten können. Die möchte ich kurz vorstellen. Wir werden sehen, wie steil oder kontrovers die Thesen nachher wirklich sind und diskutiert werden. Aber wir starten mit der These 1. Manage your law firm like a firm. Mehr unternehmerisches Handeln ist das Ziel. Ich möchte den Kanzleien nicht unterstellen, dass sie nicht unternehmerisch handeln. Aber ich denke, was man in der Breite in den verschiedenen Industrien sieht, ist, dass kennzahlbasiertes Arbeiten einem hilft, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren und zu definieren, was eigentlich Erfolg und Unternehmenserfolg bedeutet. Das ist, denke ich, genauso im Rechtsgeschäft sehr relevant und interessant. Die vereinfachen und abstrahieren, das hat eine große Chance, weil ich kann mich auf ein paar wenige KPIs konzentrieren, muss natürlich aber auch diese Zahlen immer im Kontext und mit, ich sag mal, einer guten Portion Wissen interpretieren, weil Vereinfachung kann natürlich auch bedeuten, dass wir nicht blind diesen KPIs folge, möglicherweise Fehlentscheidungen treffen. Aber meine Erfahrung ganz klar aus den letzten Jahren, ein Fokus auf ein paar Kern-KPIs, die Unternehmenserfolg, aber auch Kundenerfolg bedeuten, hilft es, die verschiedenen Aktivitäten besser auszurichten im Unternehmen. Was braucht man dafür? Dafür braucht man natürlich eine Übersicht, die einem hilft, möglichst zügig zu erkennen, wo man steht. Das ist die zweite These. Eine Grafik oder ja, sagen wir, eine Grafik hilft mehr als 1.000 Zahlen. Also gute Visualisierung von Daten hilft, verdichtet, vereinfachtet. Im Englischen gerne Dashboards genannt. Gibt es ja eine ganze Reihe an BI-Tools, die noch Dashboards anbieten. Dashboard aus dem BI-Bereich unglücklich, aber eigentlich übersetzt als Armaturenbrett. Auch dort ein schöner Vergleich zum Autofahren. Man fährt nicht Auto, um nur permanent den Blick auf dem Armaturenbrett zu haben. Man möchte schon wissen, wo man hin möchte. Das sagt einem das Dashboard nicht. Aber auf dem Weg zum Ziel, sei es in den Urlaub oder zum nächsten Kundentermin, kann es natürlich schon helfen zu wissen, wie schnell man gerade fährt, ob man zu schnell fährt, was die Öltemperatur macht. Also auch das liefern die stark verdichteten KPIs. Geht es in meinem Unternehmen und in den betrieblichen Prozessen gerade gut oder gibt es dort Dinge, die es nachzusteuern gilt? Und wenn man das hat, also seine KPIs, versteht, wonach man das Unternehmen steuern und ausrichten möchte und die Dashboards, die einem helfen, schnell einen Überblick zu gewinnen, aber auch abzutauchen in Zahlen, wo es notwendig ist, dann ist natürlich die Frage, was zeigt man an? Und dann kommt man bei den Daten an. Und da steht und fällt jede Auswertung immer wieder mit der Qualität der Daten. Das Thema Big Data ist jetzt schon ein bisschen her. Da hieß es immer, Daten sind das neue Öl. Ne? Ja, Öl ist schwierig, da schwierig ranzukommen. Da muss man tiefe Löcher bohren und viel Aufwand treiben, um da dran zu kommen. Ähnlich ist das auch bei Daten. Von selber kriegt man dort selten Qualität und es gilt dann Garbage in, Garbage out. Das heißt, dann hat man zwar schöne Dashboards mit tollen Grafiken, aber leider keine aussagekräftigen Zahlen. Und da ist meine Erfahrung aus den letzten 10, 15 Jahren, wie gesagt, in dem Bereich Handel, Supply Chain, Prozesse generieren Datenqualität. Also man braucht gute Prozesse im Unternehmen, die auch eine vernünftige Digitalisierung haben und dann bei der Arbeit mit diesen Prozessen auch die Daten entstehen, die man braucht. Sprich, übertragen auf das Geschäft der Kanzleien, auf welchen Mandaten arbeite ich, wie viele Stunden arbeite ich, was rechne ich ab, was rechne ich nicht ab, wie viele Stunden habe ich veranschlagt, wie viel sind tatsächlich gebucht worden. Möglicherweise auch die Zufriedenheit der Kunden, die ich aus gewissen Dingen ableiten kann. Und da ist unsere Erfahrung, dass gute Prozesse, wie sie zum Beispiel in sogenannten ERP-Systemen sind, auch Kanzleien helfen, gute Daten zu erzeugen. Das sind die 3 Thesen. Es ist absolut sinnvoll, auch eine Law Firm wie eine Firm zu managen, also über die Definition von zentralen KPIs und darüber Entscheidungen abzuleiten. Es hilft, die Daten zu verdichten, gerne auch über Grafiken oder Diagramme. mit der Möglichkeit, auf Details runterzugehen. Und alles steht und fällt mit der Datenqualität, die idealerweise aus guten digitalen Prozessen in der Kanzlei kommt. Das sind die drei Thesen und ich freue mich auf die nächsten Minuten, um auch aus dem Legal, Corporate Legal, aber auch aus dem Kanzleigeschäft zu hören, wie das die Kollegen sehen.
Jan, vielen Dank für den Start. Das ist genau die Gelegenheit, Sebastian Schüssler zu fragen, ob das alles richtig ist, was wir bisher gehört haben.
Klasse, lieber Thomas, vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier wieder dabei sein darf. Ich würde zu den drei Thesen jeweils ein ganz kurzes Schlagwort anbringen, dann vielleicht noch eine vierte These raushauen. Ich glaube, das schadet nicht. Und dann noch ein paar Themen, War Stories aus unserer eigenen Wahrnehmung sozusagen mitbringen. Ich denke zu These 1, manage your law firm like a firm, würde ich frecherweise eigentlich fast dazu sagen, what else? Also ich glaube, ab einer gewissen Größe, gewissen Komplexität ist es einfach unumstößlich. These 2, eine Grafik sagt mehr als 1000 Zahlen, vollkommen richtig. Kleiner Zusatz noch, ein Prototyp sagt mehr als 1000 Meetings. Ich glaube, alles, was wir an Analyseinstrumentarien zusätzlich kriegen können, ist unheimlich hilfreich. These 3 kann ich auch absolut unterstützen. Das ist, denke ich, sozusagen die absolute Basis, alles andere als trivial. Ich glaube ehrlich gesagt, dass da in der Praxis wahrscheinlich sogar die größten Schwierigkeiten sind. Das ist wahrscheinlich nicht nur eine These, sondern eigentlich eine Art Präambel. Ohne vernünftige Basis funktioniert es nicht. Die vierte These, die ich anbringen würde, wie gesagt, wie wir die nennen, können wir diskutieren. Ich würde es jetzt mal nennen, Mensch im Mittelpunkt. Wenn ich auch überlege, dass wir im BDD auch zu Themen jetzt wie Lawyer Wellbeing und so weiter ganz intensiv diskutieren, glaube ich, hat ja, der romantische Dichter Novalis ja mal so schön gesagt, der übrigens auch Jurist war, wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen. Ich glaube, wir reden hier natürlich über harte Fakten. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man eben auch mit diesen sehr nüchternen Themen auch bei diesen vielleicht eher softeren Themen sehr viel Gutes tun. Und zu These 1, also manage your law firm like a firm, vielleicht ein paar Themen von uns. Also ich glaube, es gibt eben so einen schönen Spruch, wo es heißt, KPIs that do not support you in making decisions are just metrics. Ich glaube, das ist genau richtig, wenn mir KPIs nicht helfen oder die einzelne Kennzahl nicht hilft, wirklich eine Entscheidung umzusetzen, Risiken zu erkennen, Dinge zu evaluieren, anders zu machen, vielleicht eine systematische Müllabfuhr einzuführen oder dergleichen, dann ist es natürlich, da hilft es nicht so fürchterlich viel. Ich glaube, ich spreche hier zwar jetzt aus Kanzleiperspektive, aber wir sehen ja auch, dass auch hier zum Beispiel in dem gemischten Doppelschritt mit dir, lieber Joachim, dass wir da sagen, das sieht, dass dieses Thema Legal Operations immer größer wird, dass es eigentlich ganz besonders spannend ist, wie wenn diese beiden vermeintlichen Silos Kanzlei und Mandant zusammenwachsen. Da, glaube ich, kann man sehr viel füreinander tun. Konkret bei uns im Haus ist es so, dass wir in einem großen SAP-Projekt sind. Ich glaube, jeder, der das schon mal mitgemacht hat, weiß, was das heißt. Wir sind da mittendrin. Da sind sehr viele Einheiten beteiligt. Ich glaube, das ist auch ganz typisch für ein großes Haus. Es ist natürlich dann dedizierte SAP-Team gibt es natürlich. Dann haben wir natürlich auch eine SE Operations, die, wie der Name sagt, ganz speziell sich um solche Themen kümmert. Eine Service-Einheit Finanzen ist natürlich da ganz genauso dabei wie für Gremien von Führungskräften und so weiter. Vor allem in unserem Unternehmen, wenn Sie da sehen, dass man in über 50 Ländern tätig ist, ist klar, dass man sozusagen eine vernünftige Basis braucht, um diese Themen anzusteuern. Hier gibt es aus der SAP-Welt natürlich auch die Links in die gängigen Systeme, die man eben auch bei einer großen Anzahl an Disziplinen im Haus auch hat. Aber ich glaube, auch das ist ganz wichtig zu sagen, da sind wir natürlich auch immer im Wandel. Was da technologisch in den nächsten Jahren kommt, kann man natürlich nicht immer abschätzen. Ich denke, das ist kein Projekt, sondern ein Prozess. Zu These 2, eine Grafik sagt mehr als 1000 Zahlen, vollkommen richtig. Ich glaube, Grafik an sich zeigt uns ja so sehr textlastigen Juristen, dass man Hilfestellungen annehmen muss, wenn wir Analyseinstrumentarien haben, die uns die Themen aufbereiten, Richtung Tool beizubringen. Ich glaube, das sehe ich auch noch im Zusammenhang mit anderen Helferlein, die jetzt vielleicht nicht das Auge ansprechen, aber auch sonst vielleicht bei der Analyse helfen. Da gibt es ja mittlerweile auch relativ viel. Zur These 3, dass Daten wichtig sind, hatte ich schon was gesagt. Ich glaube, was da noch spannend ist, dass in die Datenqualität sehr viele Themen mit hineinspielen, die man entweder gern vergisst oder die vielleicht auch nicht ganz so angenehm sind. Das haben Sie ja schon perfekt gesagt, Herr Carsten, sozusagen Prozesse schaffen Datenqualität. Ich glaube auch grundlegend auch die Frage, wie will ich denn mit Daten umgehen? Was habe ich denn eigentlich für eine Datenstrategie? Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Frage, die man sich da stellen muss. Das muss sicherlich nicht riesig sein, kann auch bescheidener sein, aber sind Fragen, die man adressieren muss. Und aus meiner Wahrnehmung auch dann eben eher Software-Themen wie Architektur, dass man sagt, Mensch, wie ist denn wirklich auch sozusagen meine Binnenverfassung, würde ich jetzt mal sagen, aufgebaut. Ich meine, das ist vielleicht was, was uns Anwälten dann eher egal ist in vielen Themen, dass man sagt, Mensch, wie das macht, ist egal, ob es Hauptsache es läuft. Aber das wird häufig vergessen. Und zu These 4, das finde ich insofern spannend, sozusagen, das würde ich gerne auch in die Diskussion geben. Ich denke, was ich betiteln würde mit Mensch im Mittelpunkt, dass man eben sagt, ich glaube, dieses Thema hat eine IT-Nutzerseite. Zum einen, dass man sagt, wenn ich mit meinen Systemen die Kennzahlen vorhalten, die Daten haben wollen, die sie bei mir abfragen, wenn die müssen so gestaltet sein, dass ich intern Akzeptanz habe, dass das auch genutzt wird, sonst macht keiner mit. Klingt einfach, ist aber so. Hat aber auch, glaube ich, eine strategische Komponente. Da habe ich keine Lösungen, aber denke, da werden wir in den nächsten Jahren viel sehen. Ich glaube, dass wir da auch gerade in der digitalen Transformation auch ja so Fragen beantworten müssen. Wie bewerte ich denn zum Beispiel so strategische Arbeiten, interne Projekte, wenn es eben keine Billable Hour ist, wo es vielleicht schwerer greifen kann, wo man aber sagt, naja, super wichtig, wenn ihr euch da engagiert. Auf der anderen Seite, wer sein Weihnachtsgeld haben will, wenn ich es mal salopp sage, der hat vielleicht dann andere Anreize. Gerade Initiativen bei digitaler Transformation, denke ich, ist spannend, auch mal vielleicht was messen zu können. Und in dem Feld, glaube ich, gibt es eben gerade auch, was die Nutzerseite jetzt weniger die strategische Komponente anbetrifft, mit einfacheren Mitteln wie Robotic Process Automation oder sowas viel Potenzial, bei den ganz trivialen Sachen an das Leben einfacher zu machen. Also das wären sozusagen meine Kurzantworten zu den drei Thesen plus eine vierte, die mir aus der Seele spricht. Ich denke, das hat ja auch alles irgendwann am Ende der Tage sitzt immer ein Mensch vor dem Computer und in Zeiten von Bewerbermangel und auch nicht gerade weniger Stress durch die Gesamtgroßwetterlage ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, auch das genau zu beleuchten. Weil dann, glaube ich, macht es allen, die wir in Projekten zusammenarbeiten können, sehr viel Spaß.
Sebastian, vielen Dank. Joachim, wenn du jetzt mit deiner Unternehmensperspektive genauso schnell bist, dann haben wir jede Menge Zeit für die Diskussion hinterher. Leg mal los.
Ja, Thomas. Ja, auch erstmal von meiner Seite ganz herzlichen Dank, dass ich hier daran teilnehmen darf und zu diesem sehr spannenden Thema etwas sagen kann. Und die vier Thesen, würde ich auch sagen, stimme ich zu. Ja, aber, würde ich sagen. Und da gehe ich gerne mal drauf ein. Und vor allen Dingen auch bei dem Thema KPIs würde ich halt auch noch mal in den Ring werfen, dass ich sage, dass im Grunde, was Sebastian, was du gesagt hast, der Mensch steht im Mittelpunkt, genau deshalb diese KPI-Gläubigkeit, da sollte man aufpassen. Aber da komme ich sonst gleich nochmal zu. Ich habe im Gegensatz zu meinen Vorrednern, brauche ich immer altersbedingt eine kleine Stütze, deswegen habe ich hier Slides vorbereitet. Ich hoffe, dass ich jetzt die richtige Taste finde und Sie das sehen, was ich Ihnen erzählen will. Die erste These, ich hoffe, Sie sehen jetzt alle Legal Impact on Business. Ja. Wunderbar. Manage legal like a firm. Das ist, würden wir alle sagen, aber wie leite ich eigentlich eine Firma? Eine Firma steuere ich ja insbesondere nach dem Ertrag. Und welchen Ertrag liefert denn Legal? Legal ist ein Cost Center, wird ein Profit Center, glaube ich, nicht werden im Unternehmen. Also das ist schon extrem schwer, wie man da Profit darstellen will. Und also kommt es so ein bisschen darauf an, welchen Ertrag oder welchen Mehrwert liefert denn Legal? Der Mehrwert durch exzellente Rechtsberatung, das ist natürlich unsere Kernaufgabe und das ist auch das, wofür wir angestellt sind bei der Firma. Aber auf einer Seite wird das natürlich im Grunde auch vorausgesetzt als eine gewisse Selbstverständlichkeit. Das heißt, wir müssen weiteren Mehrwert liefern und das ist zum Beispiel halt möglich, indem wir anderen Einheiten des Unternehmens Informationen, Daten zur Verfügung stellen, Know-how zur Verfügung stellen und dort vielleicht, wir werden niemals aus den Verträgen, die wir bearbeiten, Big Data zur Verfügung stellen, aber wir können Smart Data zur Verfügung stellen Und daraus können vielleicht die anderen Unternehmenseinheiten auch was ableiten. Und wir können aber auch Minderwert schaffen, wenn unsere Arbeitsergebnisse unverständlich sind, nicht umgesetzt werden können. Also bei uns war zum Beispiel ein Musterbeispiel, wir haben viel mit Mietverträgen zu tun und dann gab es dort high sophisticated legal Klauseln in den Mietverträgen mit irgendwelchen Anpassungsmöglichkeiten des Mietzinses. Nur die Kolleginnen und Kollegen aus der Buchhaltung konnten das nicht in SAP einfügen. Was haben sie halt gemacht? Sie haben diese Klauseln einfach ignoriert und damit standen die auf dem Papier, aber keiner hat damit jemals gearbeitet. Und der Weg dahin hat erst quasi schon mal bei den Prozessen für überflüssige Schleifen gesorgt. Also so schaffen wir natürlich Minderwert. Also da muss man darauf achten, dass das, was wir auch produzieren, auch wirklich im Unternehmen anwendbar ist. Und eine Einheit oder ein Mittel zur Steuerung von Legal sind auf jeden Fall KPIs. Und KPIs, muss man natürlich auch sagen, KPIs sind natürlich auch die Sprache des Business, ja, die Sprache des C-Level. Also wenn wir dort ankommen mit langen Vertragspassagen in einer Präsentation mit viel Text, ich glaube, das hat jeder von Ihnen schon mal erlebt, dann beginnt der C-Level auf seinem iPhone zu spielen, holt das iPad raus und fängt an zu daddeln, aber hört nicht mehr zu. Also das ist natürlich genau das, wo wir auch mit arbeiten müssen, nicht nur, sagen wir, auch zur Steuerung, aber auch in gewissem Maße auch zum Selbstmarketing. Und dem dient natürlich auch, sagen wir, die Art und Weise der Darstellung. Also da bin ich auch ganz und gar bei der These, dass man sagt, möglichst vereinfachen und möglichst vielleicht sogar auch grafisch entsprechend aufbereiten. Es gibt ja auch im Bereich des Legal Design gibt es ja zum Teil Vertragsprozesse, die dort comicweise dargestellt werden. Soweit weiß ich nicht, also soweit sind wir noch nicht. Ich finde das immer wieder faszinierend, ob das in einem Unternehmen tragbar ist. Muss man sehen, gibt viele Unternehmen, die sowas machen. Wir sind nicht so weit, aber da sieht man ja, wo es eigentlich hingeht, dass man so etwas auch dafür wirklich verbildlicht, um einfach die Sprache, die wir an uns haben, auch zu vereinfachen und für weitere Kreise verständlich zu machen. Bei den KPIs habe ich jetzt mal so ein paar Punkte rausgegriffen. Was würde ich als Kern-KPIs so betrachten? Ich würde immer so die Frage aufstellen, einmal natürlich die Bemessung der Leistung. Erbringt die Einheit gute Leistung? Gibt es dort Verbesserungsmöglichkeiten? Wenn ich Verbesserungsmöglichkeiten entdeckt habe, Veränderungen eingeleitet habe, kann ich bemessen über KPIs, dass diese Veränderungen auch gegriffen haben. Wichtig ist natürlich als eine der Kernaufgaben von Legal auch das Thema Risikomanagement. Kann ich so etwas mit KPIs auch darstellen? Das nur mal so als Grundthema, wo man zum Beispiel die Einheit Legal mittels KPIs steuern könnte. Was ich wichtig finde bei KPIs, sie dürfen nicht Selbstzweck sein, sondern KPIs sollte man aus meiner Sicht nur erheben, wenn man auch wirklich Handlungen daraus ableiten kann. Wenn ich also am Ende mit diesem KPI im Grunde sagen kann, ich gehe links rum, ich gehe rechts rum und eine Entscheidung treffen kann. Und was ich vorhin auch schon sagte, die KPIs sind dann besonders gut, wenn sie nicht nur für Legal einen Mehrwert bieten, sondern auch für ein C-Level und andere Fachabteilungen Mehrwert bieten. Und ein Tipp, wenn man sich als Rechtsabteilung mit dem Thema KPIs beschäftigt, also die Ermittlung der Zahlen, das sollte wirklich einfach und aus den vorhandenen Themen möglich sein, weil der Mehrwert, den man aus KPIs zieht, das ist halt immer auch schwer zu bemessen. Und dadurch, wenn ich dann sehr viel Aufwand reinstecke, kann das sehr schnell dazu führen, dass dieser Aufwand nicht mehr im Verhältnis zum Ergebnis steht. Was ich eingangs sagte, und das war so diese vierte These von Sebastian Schüssler, der Mensch steht im Mittelpunkt. Ich habe das aus dem Kollegenkreis gehört. Da war dann halt auch ein Kollege, der sehr schlechte Erfahrungen mit KPIs gemacht hat, weil in diesen Unternehmen wurden dann Zahlen ermittelt, Durchschnittsalter aller Mitarbeiter, Betriebszugehörigkeit. Und das war beides über dem branchenüblichen Durchschnitt für Deutschland. Und da wurde dann die Frage diskutiert, sind wir also ein altes und lahmes Unternehmen, weil wir so viele ältere in Anführungszeichen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die sich auch noch nie wegbewegt haben von uns, die immer da sind. Und sowas finde ich dann gefährlich, wo ich dann sage, nee, KPIs, da kann ich auch richtig falsche Schlüsse draus ziehen, weil ich glaube, eine hohe Betriebszugehörigkeit und auch ein etwas höheres Lebensalter sind durchaus auch ein Zeichen von Erfahrung und sehr wertvoll für ein Unternehmen, kann ein Unternehmen auch sehr viel Gewinn draus ziehen. Also dadurch, das, was ich zum Anfang sagte, bloß keine KPI-Gläubigkeit, sondern immer auch eine kritische Würdigung der KPIs halte ich für sehr erforderlich. Und hier habe ich einfach mal so ein paar KPIs dargestellt, mit denen wir arbeiten und die wir dann auch in einem Art Dashboard darstellen und das jährlich und zum Teil bezogen auf gewisse Kosten, auch projektbezogen unterjährig, dass wir also einmal zum Beispiel bezogen auf die Einheit Legal interessiert uns natürlich so ein bisschen, wo stehen wir eigentlich von unseren Gesamtkosten her, gerade so das Verhältnis Insourcing, Outsourcing, was haben wir dort für einen Faktor, wie kann man, haben wir dort, sind wir dort marktüblich und bin ich zum Beispiel mit der Zahl, mit dem Faktor 2,7 im Verhältnis, also Vollkosten unserer Inhouse-Counsel versus durchschnittlicher Stundensatz externer Anwälte recht zufrieden. Wir untersuchen die Kosten nach Ländern, nach Rechtsgebieten. Wir versuchen darzustellen, wie viel Output schaffen wir mit dem Legal Input. Ja, was können wir dort so über die Jahre gesehen darstellen? Wir ermitteln die Anwendbarkeit unserer Self-Service-Tools, die wir zur Verfügung stellen, um da einfach auch zu sehen, sind die Einheiten reif für Self-Service? Gibt es dort wirklich auch einen Mehrwert für andere Unternehmenseinheiten? Und dann noch bei uns eine Besonderheit mit Insolvenzanfechtungen, mit denen wir relativ viel zu tun haben. Da natürlich auch so eine Performance-Messung, wie ist die Quote, die wir dort erreichen. Und fürs Unternehmen, wir untersuchen natürlich, wenn wir im Projektgeschäft tätig sind, untersuchen wir dort auch die Kosten, die externen, die internen pro Projekt, um da einfach dann auch zu sehen, wie entwickelt sich das auch bei gescheiterten Projekten, hat sich das im Endeffekt doch ja auch gelohnt, haben wir Erfahrungen damit gesammelt, welche Kosten haben wir da eingesetzt. Wichtiger Punkt ist das Thema Forderungseinzug. Wir haben viel mit Mieten zu tun, was ich sagte. Und daraus leiten dann auch bei uns die Einheiten so eine Forderungsmanagement-Strategie ab. Wichtig sind auch zum Beispiel die Anzahl der Insolvenzverfahren. Das ist auch für unsere Marktseite eine interessante Information, um das einfach mal branchenbezogen auch zu sehen, wie entwickelt sich das dort. Was wir jetzt auch nochmal gemacht hatten, das war halt auch Performance der Dienstleister im Forderungseinzug, wo man einfach auch nochmal so darstellen kann, sind wir da auf dem richtigen Weg und oder müssen wir da etwas dran machen. Also das vielleicht mal so als Perforce-Ritt, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich stimme auch den Thesen zu, würde aber da doch zu einer gewissen Vorsicht dann auch raten.
Joachim, vielen Dank. Drei Vorträge, große Übereinstimmung. Jetzt würde ich ganz gerne mal das Panel insgesamt eröffnen. Liebe Gäste, Sie sind dran. Teilen Sie doch bitte Ihre Erfahrungen zu dem, was Sie gehört haben und zu dem, was Sie in Ihren eigenen Häusern zu dem Thema, zu den drei Thesen, vier Thesen sind es geworden, wie Sie damit umgehen, welche Erfahrungen Sie haben, welche Schwierigkeiten Sie sehen, welche positiven War Stories Sie berichten können. Bitte schön.
Ja, Thomas, vielleicht, ich wollte noch mal zu der einen Florian, These klar. Was sagen, weil Herr Kempf, Sie meinten, das ist selbstverständlich, manage your firm like a law firm like a firm. Das hat so ein bisschen auch historisch bei uns damit zu tun, als wir mit KMS angetreten sind, vor gut 10 Jahren war das nicht selbstverständlich, weil einfach die Bereitschaft in den Kanzleien, sich so ein Controlling zu geben, teilweise nicht vorhanden war. Also es gab wirklich Kanzleien, die sich darüber getrennt haben, weil sie eben gesagt haben, dieses freie anwaltliche Arbeiten in meinem kleinen Bereich Gesellschaftsrecht, da will ich mir jetzt nicht reingucken lassen. Also das wollte ich nur nochmal sagen. Deswegen war das damals ein großer Aufschlag für uns. Inzwischen ist es mit Sicherheit selbstverständlicher, weil einfach auch die Pitches der wirtschaftsberatenden Kanzleien um die Mandate viel schwieriger geworden sind. Und sie müssen einfach viel mehr auch gucken, dass sie effizient arbeiten, um eben wettbewerbsfähig zu sein. Aber am Anfang, als wir angetreten sind, vor ungefähr 10 Jahren, war das nicht selbstverständlich. Und das hat damals angefangen. Und die Firmen, sag ich mal, oder die Kanzleien, die damals auf den Zug aufgesprungen sind, da haben wir inzwischen auch belastbare Daten, wie sehr sie das erfolgreich gemacht hat. dass sie einfach viel mehr Zeiten abrechnen, dass viel weniger durchs Raster fällt oder dass sie auch viel mehr gucken können, welche Rechtsgebiete, welche Rechtsabteilungen, welche Dezernate sind bei uns eigentlich erfolgreich, die pushen wir und andere Dinge nicht. Und das ist einfach der Hintergrund, dass wir damals diese These aufgestellt haben, die heute umso mehr Bestand hat.
Magst du eine Prognose geben, Florian? Wie geht es weiter in dem Bereich, wenn du 10 Jahre zurückguckst? Die Entwicklung hast du geschildert. Wie geht es nach vorne weiter?
Ja, wir glauben, dass es mehr so Richtung Planung auch geht. Also, dass die Kanzleien einfach auch planbarer werden wollen, bilanzieren wollen, sich angucken wollen, was haben wir dann noch an offenen Leistungen. Also Bewertung des WIP ist ein großes Thema bei uns bei den Kanzleien. Aber auch so gucken, wie entwickeln sich die Stundensätze, wie kann ich so ein Stück weit das Pricing auch voranbringen, um abzuschätzen, was kann ich an Stundensätzen am Markt durchsetzen gegenüber den anderen. Ja, also eigentlich immer mehr Richtung dem, was wir auch schon kennen, sagen wir mal außerhalb von Deutschland, was so ein bisschen jetzt Einzug hält auch bei den Kanzleien. Also über das klassische Controlling hinaus, die KPIs, die wir gesprochen haben, glauben wir, dass es nochmal Richtung Planung geht, also einfach noch ein Stück weiter in die Richtung. Aber keine Kanzlei kann mehr sagen, wir sind ganz kleine Einnahmenüberschussrechner und gucken, was auf dem Konto ist und so. Also das wird es nicht mehr geben. Und was auch noch ein Fall ist, ist so dieser Unterschied zwischen Analyse der Daten und einfach auch den Dashboards für die Anwälte, für den Endbenutzer, dass man da auch nochmal trennt. Also es gibt in jedem Kanzleien jetzt auch Spezialisten, die eben diese Auswertungen fahren und sich auch auskennen im System und die auch analysieren und dann natürlich auch die entsprechende Systemunterstützung brauchen, die wir bieten. Aber diese Dashboards, von denen auch Herr Carstens gesprochen hat, diese vereinfachte Darstellung in den verschiedenen Rollen, dass man das eben auch ermöglicht, dass jeder sich das schön dargestellt raussuchen kann. Genau, das ist also das, was wir im Markt im Moment beobachten, wo wir glauben, dass eigentlich alle damit arbeiten, zumindest in Wirtschaftsberatern, in Kanzleien. Aber ich habe ja gesehen, wir haben hier im Plenum auch viele Spezialisten, auch Kunden von uns. Vielleicht können die da auch nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Was uns für die Diskussion in der folgenden halben Stunde sehr helfen würde. Bitte, wir sind ein überschaubarer Kreis und unter uns, also
genau.
Jan, bitte, dann du.
Genau, ich spreche natürlich jetzt nicht hier für die Kanzleien, aber ich will vielleicht einen Impuls reinbringen, nochmal zu dem Thema KPIs, auch nicht zu KPI-gläubig sein. Also da möchte ich auch überhaupt nicht divergieren. Was ich ganz spannend finde, ich komme ja aus dem Technikbereich Software Engineering, was ja auch Wissensarbeit ist. Und so verstehe ich ja auch, dass die rechtsanwaltliche Tätigkeit im Zentrum steht dort. Der Mensch, also Rechtsanwältin, Rechtsanwalt, die mit ihrem Wissen und der ganzen Erfahrung einen Mehrwert für den Klienten erzeugt. Oder wenn es halt das Legal Department ist, dann intern für die Firma. Ich manage meine Abteilung ja auch nach KPIs, aber das Interessante ist, dass bei mir überhaupt nicht KPIs für die einzelnen Personen im Vordergrund stehen, sondern genau die Frage, erzeugt eigentlich das Engineering Department die Outputs, die wir brauchen? Da geht es ganz viel um die Frage, wie schnell bekommen wir eigentlich IP erzeugt und Innovation zu unseren Kunden herausgetragen, weil das am Ende entscheidend ist für unsere Kunden. Und das wird mich an der Stelle vielleicht nochmal interessieren, weil Herr Kempf, ich habe das bei Ihnen schon so ein bisschen durchgehört, als Legal Department in einem Unternehmen, hatten Sie ja schon gesagt, ist man natürlich eigentlich immer eher Cost Center und die Schwierigkeit ist dann ja genau darzustellen, wie schafft man eigentlich Mehrwert und was das auch bedeutet, Herr Schüssler, für Sie auf der Kanzleiseite, weil am Ende des Tages möchte man natürlich immer glückliche Kunden und Klienten haben und was ist da eigentlich die Essenz? Das würde mich schon nochmal interessieren, weil im Software Engineering Bereich habe ich das natürlich für mich schon mal runterkondensiert und gedampft, aber das stelle ich mir schwierig vor, gerade wenn man dann in diesem Billable Hour Geschäft ist, ne? Wo es darum geht zu sagen, jetzt aber bitte schön hier die Utilization Rate hochtreiben. Das einfach nochmal als Verständnis, weil am Ende wird alles Wissen dort von Menschen produziert. Ne? Das ja, würde ich gerne mal mit reinnehmen in die Diskussion vielleicht und aus Ihrer Erfahrung hören.
Gut. Joachim, Sebastian, wer möchte anfangen?
Gerne. Joachim, willst du auch anfangen?
Ja. Sonst kann ich da erstmal etwas zu sagen. Also ich glaube, also die Zufriedenheit der externen, aber auch der internen Kunden ist in einem Projekt oder auch bei Rechtsproblemen, die gelöst werden, immer sehr hoch, bis die Kosten kommen. Ja, bis von die Kosten, entweder die Rechnung der Kanzlei oder bei uns den internen Verrechnungssatz, dann vergeht so ein bisschen die gute Laune und dann vergisst man häufig, wie schön eigentlich oder wie glatt das Projekt gelaufen ist. Nein, Also das Thema, wie gehen wir damit um? Also das ist in der Tat, also als interne Rechtsabteilung kommt es so ein bisschen wirklich auch drauf an, auf die Begleitung eines Projektes nach Signing. Ja, also dass der Vertrag unterschrieben ist und auch wenn der hochkomplex war und langwierige Verhandlungen und so weiter, das sieht man alles, das wird alles anerkannt, aber die richtigen Pluspunkte sammelt man dann wirklich auch im Nachhinein, nach dem Signing, wenn es, also bei uns zum Beispiel, wenn wir ein Objekt kaufen, eine Immobilie kaufen, wenn es um die Integration in bestehende Systeme geht, wo wir dann halt auch zeigen können, dass wir dort dafür Vorsorge getroffen haben, dass hier nicht ein Fremdkörper, so ein UFO auf einmal auf unserem Planeten landet, sondern das ist etwas, was wirklich auch in die Systeme passt, wo wir die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fachbereichen mit abholen und dann integrieren. Das ist also eher, wenn man jetzt so nochmal an die Thesen denkt, da geht es zum Beispiel darum, Übersetzung der Verträge in Arbeitsanweisungen oder Anwendungsempfehlungen, die allgemein verständlich sind. Also wir machen dann dort halt auch, gibt es gewisse Prozessschritte oder für einzelne Fachabteilungen nochmal Hinweise zum Umgang mit dem Vertrag, mit die dann so gewisse Hilfsmittel an die Hand bekommen. Das ist zum Beispiel etwas, damit schaffen wir dann wirklich Mehrwert, wo auch die anderen Abteilungen dann außerhalb des erfolgreichen Deals dann auch sagen, ja super, damit wird uns die Arbeit erleichtert und wir kriegen wirklich Unterstützung an die Hand. Das war als Beispiel vielleicht.
Dankeschön. Sebastian, magst du aufnehmen?
Ja, ich kann mich der Aussage von Joachim nur anschließen. Also ich glaube, wir haben bei den Produktrechtsberatungen eine ganz breite Spanne von sozusagen Zufriedenheit mit der Arbeit. Ich glaube, wenn das gelingt, greifbar zu machen, dass ich als Anwalt Teil von einer Wertschöpfungskette sozusagen auf der operativen Seite bin, ich glaube, dann habe ich es relativ einfach, hier sozusagen diese Themen zu verargumentieren. Da spielt, glaube ich, genau das auch rein, was der Joachim gesagt hat, dass man sozusagen nicht im Extremfall einmal nur irgendeine Opinion oder eine PDF oder sowas beigesteuert hat, sondern das außenrum passt. Wie gesagt, das nennt ja auch jede Kanzlei, denke ich, anders. Bei uns nennt man das sozusagen das Kümmererprinzip, dass man eben jemanden hat, der in verschiedensten Themen da hilft, kann. Das hast du ja auch vorhin schon mal gesagt, Joachim, können kleine Themen sein, wie beispielsweise innerhalb von Schriftstücken tatsächlich auch eine Visualisierung, die bei uns vielleicht zurückhaltend sind, aber einfach, dass man sagt, Mensch, dann kann das der Counterpart gut unterbringen. Spannend ist auch, glaube ich, wenn es auf der Mandantenseite ein relativ klar zu kalkulierendes Risiko gibt, weswegen man mich jetzt als Anwalt fragt, ich glaube, dann ist es auch sowas wie Zufriedenheit oder sozusagen Kosten-Nutzen, dass man hier jemanden als externen Berater hatte, auch noch leichter einzuschätzen. Am schwierigsten, glaube ich, ist das immer bei, würde ich mal sagen, eher vielleicht Dingen, die aus Vorsicht in die Zukunft schauen, ganz starken kautelarjuristischen Anteil haben. Kann mich an Themen erinnern aus dem, ich bin selber Investmentrechtler, wo man gesagt hat, Mensch, eigentlich solltet ihr mal euer gesamtes Vertragswerk durchprüfen lassen. Oder ein oder andere sagt, das sehe ich eigentlich nicht die Notwendigkeit, das ist mir eigentlich viel zu teuer. Ich glaube, da liegt natürlich schon manchmal eine große Schwierigkeit in der Messbarkeit von Zufriedenheit. Auf der anderen Seite, ich glaube, das würde ich jetzt auch aus deiner Aussage mitnehmen, für den speziellen Bereich der Wirtschaftskanzleien, da auch nochmal sozusagen auch auf diese Legal-Ops-Themen und so weiter zu kommen. Ich glaube, da, wo das funktioniert, weil das ist ja auch auf der anderen Seite nichts ganz Neues, gemeinschaftlich an einem operativen und auch ganz bewusst an einem operativen Problem vom Mandanten sich mitzubeteiligen. Ich sage es bewusst so, ich sage nicht nur dort zu beraten. Ich glaube, das wäre letztlich der Goldstandard. Auf der anderen Seite, wie gesagt, unsere Leistung ist da häufig diffus und leider haben wir manchmal, glaube ich, auch so den Unterschied zwischen Bergführer, Tennislehrer und Zahnarzt. Das sind alles drei Dienstleister. Bei dem einen freut man sich nicht so, bei allen anderen sagt man, Mensch, hervorragend, ich habe noch eine Stunde gekickt, freue ich mich total. Das ist bei uns Anwälten leider, glaube ich, manchmal auch so.
Ja. Vielleicht noch ein Thema, weil wir ja auch die technische Seite beleuchten. Also für mich Zum Beispiel war das zum Beispiel so ein Diskussionspunkt mit unserer IT. Als wir über Dokumentenmanagement gesprochen haben, haben wir immer von zwei Welten geredet. Ich kam immer noch aus der Welt des Aktenordners, der Akte und der Dateien. Und die Kollegen von der IT sprachen immer von den Daten und den Informationen. Und das war hat relativ lange gedauert, bis ich intellektuell dahinter gekommen bin. Also ich wollte immer, habe immer noch an meinem virtuellen Aktenordner, der so ein bisschen muffig nach Pappe riecht, festgehalten. Und die IT hat immer die digitale Welt hochgehalten. Aber hinterher habe ich es dann auch kapiert. Das ist ja im Grunde genau diese Übersetzung, dass sie sagen, es ist uns doch egal, wie dieser Vertrag zustande kommt und wie viele Entwürfe da gefertigt worden sind und wie der Weg sich dahin gezeigt hat. Uns geht es darum, was steckt eigentlich in diesem Arbeitsergebnis von dir, Legal, drin? Ja, was müssen die anderen Einheiten im Unternehmen daraus eigentlich umsetzen? Welche Stellschrauben werden dadurch getriggert, indem du im Paragraph 5 das und das geregelt hast? Was bedeutet das für die anderen Abteilungen? Diese Übersetzungsleistung, das ist etwas, was heutzutage für Legal normal sein muss. Es geht nicht, dass ich diesen Vertrag einfach an die Fachabteilung spiele und sage, hier, toll, ich habe richtig super Arbeit gemacht, klopfe mir auf die Schulter und bin stolz auf mich, sondern ich muss zeigen, dass jede Fachabteilung das aus dem Vertrag gewinnen kann, verstehen kann, umsetzen kann, was sie wirklich braucht für ihre Arbeit.
Danke, Joachim. Sebastian, Nachfrage bei dir. Du hast das eben so ganz locker formuliert, Anwalt als Teil der Wertschöpfungskette. Das hättest du vermutlich vor 2-3 Jahren noch nicht so entspannt gesagt. Inzwischen sagen das noch nicht viele nach meiner Wahrnehmung, aber mehrere. Wenn du noch mal genau sagen kannst, was das heißt und wenn du auch sagen kannst, ob du schon feststellen kannst, dass sich insoweit Anforderungen der Unternehmen ändern.
Also wir sind schwitzig, das ist tatsächlich, nämlich da habe ich ein gutes Beispiel, das auch tatsächlich sogar auch den Joachim mitbetrifft, wir dürfen auch sogar drüber reden. Ich glaube, der Begriff ist vielleicht neu. Das Thema gibt es vermutlich bei guten Anwälten, solange es Anwälte gibt. Auf der anderen Seite, ich glaube, Ausgangspunkt 1, ich denke, wir haben, das hat ja auch Herr Reh gesagt, ich glaube, es gibt den extremen professoralen Typus, der den Text nochmal durchscreent und sagt, Mensch, ich streiche jetzt hier jedes unbetonte E und nutze andere Worte, damit ich vielleicht dann da näher am Hexameter bin in der zweiten Stufe oder irgendwie sowas. Das gibt's. Und dann, glaube ich, haben wir aber oft Fälle, und das sehe ich halt deutlich, wenn es um größere Industriethemen geht, wo wir tatsächlich sozusagen Teil von der Wertschöpfungskette sind. Und was da spannend ist, wie gesagt, das ist auch ein Thema, was wir mal in einem Projekt zusammen nachgegangen. Das war vor circa 2-3 Jahren, wo das Thema Blockchain ganz, ganz heißer Scheiß war, um es mal so zu sagen. Und da hatte sich im Unternehmen von Joachim jemand in den operativen Einheiten die Frage gestellt, Mensch, kann man diese Technik eigentlich nutzen bei der Immobilienbewirtschaftung? Und den hat konkret umgetrieben, der hat gesagt, Mensch, ich habe ganz, ganz viele Wartungsobjekte, da kommt dann einer und wartet im Aufzug, der macht irgendein Protokoll dazu, das wird archiviert, dann gibt es dann in nächster Sicht, dass jemand sagt, naja, dann daraus kann ich ja dann ableiten, vielleicht einen Wartungsstau oder einen Forecast oder was auch immer. Jetzt ist die Frage, wie kam man da als Rechtsanwalt ins Spiel? Das hat den Hintergrund, wir haben in der Kanzlei ein sehr starkes Team, das sich um Facility Management Recht kümmert, und die haben auch so ein Legal Tech Tool entwickelt, das mir als Gebäudemanager im Prinzip zeigt, wann ich was machen muss. Also beispielsweise, man sagt, im Bundesland Bayern muss ich in einem Einkaufszentrum eine Rolltreppe so und so oft warten, in Hamburg vielleicht mit einer anderen Frequenz. Und da war dann einfach zum Beispiel ganz greifbar in diesem Projekt, dass wir uns gemeinschaftlich zusammengesetzt haben und gesagt haben, kann man eigentlich so einen Prozess, das war die These von dem eher technisch getriebenen Akteur bei Joachim, kann man das eigentlich Ende zu Ende oder fast Ende zu Ende digitalisieren. Da war so die Idee, vermutlich geht es. Und da war von vornherein ganz, ganz klar, da sind wir als Anwälte nur an 2-3 Stellen dabei. Da ist ganz, ganz viel operativ, viel Technik, auch tatsächlich viel im Feld. Aber eben auch, zum Beispiel gerade bei der Seite, was ich tun muss oder wie ich dann später zum Beispiel archivieren muss, da sind wir auch dabei. Und ich glaube, dieses Thema, dass man häufiger bei den digitalen Themen ist es, oder digitalen geschützten Themen ist es, war auch meine Wahrnehmung, dass man da eher konsortial arbeitet und auch häufiger in so Entwicklungen dabei ist. eben zum Beispiel zu sagen, es gibt einen Immobilienwartungsprozess, da bin ich mal in dem Monat 1 dabei, dann höre ich wieder mal nichts mehr, dann werde ich vielleicht nochmal nach meiner sozusagen anwaltlichen Meinung gefragt, weil ich bin immer latent Projektmitglied. Und ich glaube, sowas gibt es relativ häufig, auch wenn es noch nicht so genannt wird. Ich glaube, dass es häufiger ins Bewusstsein kommt, weil wir es eben bei den digitalen Themen haben wir eigentlich immer irgendwie einen Projektmanager, der genauso eine Prozesskette im Blick hat und der dann sagt, pass auf, da brauche ich Linien-Input, da muss ich ins Business, das macht vielleicht ein externer Berater und da spreche ich mit dem, keine Ahnung, weiß ich nicht, Solaranlagenhersteller oder sowas. Das ist, glaube ich, so das Thema, das hier auch über die Digitalisierung alle Disziplinen an den Tisch bringt.
Und da kann man natürlich dann auch mit so einem BI, mit so Kennzahlensystem unterstützen, um zu gucken, für welchen Prozessschritt brauche ich wie lange, wo kann ich vielleicht noch irgendwie was einsparen, indem die Technik was übernimmt, im Rahmen der Digitalisierung und Automatisierung. Also das ist sicherlich auch was, wo man dann eben entsprechend auswerten kann am Ende, ja. Was mich nochmal interessieren würde, vielleicht auch ins Plenum, kennzahlenbasierte Steuerung für Kanzleien, KPIs. Gibt es in den Kanzleien, Herr Schüssler, so Standard-KPIs, die eigentlich bei so einem Dashboard immer dazugehören? Kann man das so eingrenzen oder ist es hoch individuell? Also unsere Erfahrung ist, Kollege Franz Fitz sitzt hier auch mit im Call, dass eigentlich die Kunden alle ein Interesse daran haben, auszuwerten. Alle über die Standardberichte hinaus ein BI wollen. Das ist natürlich immer die Kostenfrage, klar. Und dass aber ganz schnell auch deutlich wird, dass das im Endeffekt hoch individuell ist. Würden Sie das auch bestätigen aus Ihrer Erfahrung bei Röhl und Partner?
Ich glaube, es gibt ganz klar wirklich im Standardthemen, wie ich auch ja, in den Themen von SDP auch so gesehen, dass man sagt, dass ob das offene Posten sind oder Auslastungsberichte, Zeitenübersicht, dass man sagt, wie wird über internationalen Projekten, wie wird da irgendwas verteilt oder wie sind da verschiedene Schlüssel. Ich glaube, das sind die nackten Zahlen. Dann bringt es, finde ich, nach meiner Wahrnehmung auch, gibt es natürlich immer speziell zusammengesetzte Teams. Ich glaube, häufig in gewachsenen Strukturen haben Teams häufig auch einfach eine Historie, die zusammenhängt. Ich glaube, das ist eben wahrscheinlich das Besondere, warum wir dann manchmal auch zu individuellen Themen kommen. Das ist dann eben sozusagen eine personelle Historie, es gibt eine Business Development Historie, es gibt auch was die Mandantschaft betrifft, Spezialthemen. Also das sehe ich aber auch in der Tat bei uns im Hause, dass wir dann natürlich schon manchmal auch, dass der Aufwand auch sinnvoll ist, vielleicht für den einen oder anderen Bereich dann spezielle Auswertungen zu fahren. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass das, was Sie gesagt haben, das sozusagen, wie würde ich sagen, Brot- und Butter-KPI natürlich schon unheimlich weiterbringen. Das ist klar. Und wie gesagt, das nochmal heizuleiten, ich glaube sozusagen, das spezielle Individualisieren, denke ich, liegt einfach in der Natur der Sache, dass unsere Beratungsleistung manchmal eben auch in der Tat sehr, sehr besonders sein kann, wo dann jemand sich vielleicht für sehr, sehr spezielle Themen interessiert. Aber ich finde es gut, auch wenn es zugelassen wird. Ich würde mir auch vorstellen, dass es eben gerade zum Beispiel mit den, wenn Sie Planbarkeit und sowas angesprochen haben, das ist sicherlich, hat man einen Riesenspread über verschiedene Disziplinen.
Ja, so nehmen wir das auch wahr. Also wenn du das auch wahr, dass es so ein Standardset gibt, die eigentlich klar sind und dass es eben einmal in der Domäne, also in welchen Bereichen die Kanzlei im Schwerpunkt tätig ist, dann auch inwieweit sie international tätig sind natürlich. Und dann gibt es so eine Mischung aus verfügbaren KPIs, sag ich mal, die immer aufrufbar sind und auch Ad-Hoc-Berichte. Also was wir auch sehen, dass eben die Berufsträger dann eben auf die entsprechenden Abteilungen zukommen und sagen, in Kürze will ich jetzt die und die Auswertung haben. Also, dass die Systeme dann auch eben ad hoc Berichte individualisierbar zusammenbauen können. Das ist auch das, was wir also wahrnehmen, sowohl als auch die ganze Palette.
Joachim, wenn ich dich fragen darf, Brot- und Butter-KPIs bei euch in der Rechtsabteilung oder wie ist es?
Also Das, was ich so aus dem Gespräch mit den Kollegen mitkriege, also was man halt ermittelt, das ist das Thema der externen Kosten bezogen auf Projekte. Das ist heutzutage, glaube ich, Standard. Standard natürlich dann auch irgendwelche Korrelationen zwischen den Kosten, Legal-Kosten und den Unternehmenskennzahlen, wobei ich da immer Fragezeichen dran mache, weil ich dann sage, naja, ist das nicht eher so eine Daseinsrechtfertigung und dann erfüllt diese KPI aus meiner Sicht nicht ihren Zweck, sondern da kann ich ja nichts draus herleiten. Also das ich glaube, da sind wirklich die Rechtsabteilungen noch so ein bisschen auf der Suche, was gibt es dort? Also es gibt ja auch wunderbare Unterlagen. Also Liquid Legal Institute hat ja ein wunderbares Werk mal hier White Paper geschrieben zu dem Thema KPIs, warum, wieso und wie gehe ich damit um? Und dazu gibt es dann ja auch eine wahnsinns umfangreiche Tabelle mit allen denkbaren KPIs dazu. Es ist eine super Ausarbeitung. Und daran, und ich glaube, dass da gibt es gar nicht so einen richtigen Standard, aber so als wenn man jetzt so fragt, was ist Brot und Butter, dann würde ich halt sagen, ja, das sind Kosten für Projekte und das sind interne und externe Kosten im Verlauf der Jahre. Aber zum Beispiel, also mein Lieblings-KPI ist immer dieses Thema Vollkosten intern versus durchschnittlicher Stundensatz extern. Ich bin immer auf der Suche nach Vergleichsgrößen, habe mal was in der Juve gefunden mit einer 2,5 als Faktor. Wir sind 2,7, aber das ist zum Beispiel so etwas, wo ich dann immer gerne mal auf Veranstaltungen Kollegen und Kolleginnen mal frage und kriege immer keine Antwort. Also das, wenn Sie sowas mal am Markt durchsetzen, ich glaube, das wäre schön, weil wir damit auch wirklich steuern können. Da kann ich auch wirklich irgendwie mal lenken und steuern, sagen so, was
ja, was? Diese Vergleichbarkeit am Markt, da haben die Kanzleien halt immer noch so ein Thema mit. Ne? Das ist halt so. Ne? Bei uns ist das Thema jetzt mit Ledes groß gekommen, dass die Rechnungen eben digital rübergehen, damit eben die Auftraggeber, in dem Fall die Camps dieser Welt, gegen den Schüsslers gegenrechnen können und sagen, die Leistung hast du erbracht. Es gibt 20 Kanzleien, die das in gleicher Güte leisten können. Du gibst mir die Datei, die lese ich ein und dann kann ich darauf auch ganz genau mit meinen KPIs eben auswerten, warst du jetzt teuer oder nicht. Also das ist dann ja auch ein wichtiger KPI und da geht es auch um Vergleichbarkeit, wo sich Kanzleien einfach geweigert haben. Die wollten immer noch aufschreiben, pauschal 20 Stunden abgerechnet, gemäß Vereinbarung. Aber da gewinnt man natürlich jetzt auch keine Pitches mehr mit als Großkanzlei. Ne? Und auch da geht es um diese Vergleichbarkeit und er wird sich natürlich durchsetzen, klar. Alleine wegen der Wettbewerbssituation.
Zum Thema Vergleichbarkeit im Markt und Kanzleien, lieber Florian, kann ich nur sagen, achte auf die Benchmarking-Studien des Bundesverbands, die unterwegs sein werden. Das war mein zweiter Werbeblock. Aber genau an den Themen wollen wir arbeiten. Denn du hast damit genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja? Also dass Kanzleien da die Schubladen zuhalten, das ist keine so richtig gute Idee, wenn es darum geht, das insgesamt weiterzuentwickeln. Und da können wir, glaube ich, mit dem Kreis der Kanzleien, die im Bundesverband eingebunden sind, eine ganze Menge machen. Natürlich ohne Namensnennung, aber da sind spannende Projekte unterwegs, die Ihnen allen weiterhelfen werden. Jetzt höre ich auf mit Werbung und guck mal Richtung Jan Carstens. Alles richtig bisher, was du gehört hast? Hast du neue Impulse mitgenommen bisher aus dem Talk?
Ich fand das sehr schön bisher. Ich habe definitiv auch neue Impulse mitgenommen. Wie gesagt, dieses Spannungsfeld zwischen beide Arbeit, sei es jetzt in Rechtsabteilungen, Unternehmen oder auch in Kanzleien, steht natürlich der Mensch im Mittelpunkt. Das ist vollkommen klar. Trotzdem fällt mir halt noch auf, dass viele der KPIs sehr unternehmerisch bezogen sind. Und ich glaube, da ist noch Luft nach oben, um sozusagen mehr auf die Wertschöpfung zu kommen. Aber ich sehe auch, dass das alles andere als trivial ist. Herr Kempf, Sie haben das ja gesagt. Aber ich glaube, dass da halt da liegt wahrscheinlich dann auch die Möglichkeit für Rechtsabteilung, aber auch Kanzleien, sich zu differenzieren, weil ich kann es mir schwer vorstellen heute, dass da ein Standardset an KPIs gibt. Aber wenn ich das greifen kann mit KPIs, ohne, Herr Kempf, wie gesagt, haben mich dann zum Sklaven der KPI selber zu machen, aber die so aufsetze, dass ich verstehe, wie meine Mitarbeiter wertschöpfen für die jeweiligen Kunden, sei es jetzt intern im Konzern oder halt auch für Klienten, dass man darüber dann tatsächlich auch zu einer besseren unternehmerischen Steuerung kommt, die aber halt auch die Menschen mit berücksichtigt, weil es geht ja nicht um die Zahlen, man möchte ja etwas erreichen mit dem Unternehmen und da gehören die Menschen dazu. Und das, da bin ich gespannt, wie sich das Thema weiterentwickelt, weil da steckt für mich schon noch Musik drin. Ja.
Ich traue mich kaum noch mal ins Plenum zu fragen, ob Sie nicht doch noch mit uns sprechen wollen. Eigene Erfahrungen teilen, bitte. Nur zu. Sind Sie einverstanden mit allem, was Sie gehört haben? Haben Sie andere Erfahrungen gemacht? Ich versuche es einfach nochmal. In den letzten 5 Minuten gehe ich sonst ja immer dazu über, direkt zu fragen. Aber das wollen wir nicht. Nein, machen wir nicht.
Ja, ich kann nochmal zu den Vergleichbarkeit kann ich nochmal aufgreifen, dass ich vor kurzem ein Gespräch hatte mit einem Vertreter von einer großen Kanzlei, den Namen nenne ich natürlich nicht, der gesagt hat, dass immer noch in der Kanzlei ca. 20% der Berufsträger nicht bereit sind, Zeiten zu erfassen, um eben nicht so ausgewertet werden zu können. Also es ist nach wie vor so, dass es da immer noch eine große Schicht gibt an Leuten. Und ich weiß nicht, was dann die Controller machen, ob sie das dann irgendwie gleichziehen oder normalisieren, keine Ahnung. Jan, was meinst du, was sie dann machen? Also das muss man dann irgendwie, ich weiß nicht, Franz, wie ihr das macht oder wie wir das machen mit unseren BI, also das ist halt wirklich ein Riesenproblem. Und solange die eben die noch nicht erfassen und sich nicht tracken lassen, sind die Zahlen hinten raus natürlich auch nicht mehr so wertvoll. Also es ist nach wie vor unter den Berufsträgern so, dass sie sagen, also ich habe ja auch lange als Anwalt gearbeitet. Man kriegt das ja so eingeimpft, dass man ein freischaffender Künstler ist eigentlich. Also viele Juristen meinen, Künstler sein zu müssen, was völliger Bullshit ist eigentlich, weil es nicht der Wertschöpfung entspricht in der Kanzlei. Aber das ist im Kopf bei den Leuten noch vorhanden. Ich weiß nicht, wie die Erfahrung bei den anderen ist. Frau Adler, Sie lächeln schon. Also wahrscheinlich kennt man das in den Kanzleien auch. Frau Meier ist auch schon am Lachen, höre ich. Also ich glaube, das ist immer noch ein Problem. Man kann ein tolles System bauen, was alles Mögliche auswertet, aber es macht dann auch schon Sinn, dass die Anwälte da mitziehen. Gell?
Ja, es ist einfach so. Sie sagten ja eingangs, das System muss akzeptiert sein, damit es funktioniert. Ja, aber wie macht man denn das bitte?
Das würde ich auch gern wissen.
Ja, so, also es ist einfach so, die Geschäftsführung fände es natürlich toll, aber da sind ja viele, die da mitmachen müssen, da finden es viele eben nicht so toll. Und dann haben wir genau das, was Sie sagen.
Ja, also die Diskussion geht ja schon in so ganz kleinen Stufen los, wenn Sie jetzt mal, ich sag mal, einfach nur die Werthaltigkeit von OPs anschauen. Und bei den OPs sind wir uns wahrscheinlich auch einig, das sind so auch die Standardkennzahlen, wo man auch regelmäßig mal hinguckt, ja. Und da gehen ja schon die Meinungen auseinander, was jetzt die Werthaltigkeit anbelangt, oder gucke ich mir lieber die größer als 3 Monate oder größer als 4 Monate oder ich weiß nicht was für Zeiträume an, oder also das ist ja alleine da, weil eben der eine hat eben Mandanten, die etwas länger brauchen, um ihre Rechnung zu bezahlen, weil das eben da so aus der Historie heraus gewachsen ist. Und andere haben Mandanten, die immer flott ihre Rechnung bezahlen, und da geht's schon los. Also
ja. Ja, klar. Also man kann natürlich dann auch Fingerpointing starten innerhalb der Kanzlei. Das ist die Gefahr. Beziehungsweise auch verschiedene Rechtsgebiete, wo das eine viel, viel mehr Geld macht als das andere.
Das macht es halt auch schwer, dann einfach, dass irgendwie mal ein Punkt gefunden wird, auf den man sich dann einigt und sagt, so das, weil irgendwo, ja, jeder hat seinen Blickwinkel, und es ist natürlich auch eine Frage der Rechtsgebiete so ein bisschen oder der Projekte, die man da hat.
Genau.
Und ja, also schwierig.
Deswegen kommen wir wieder zu dem Punkt, manage your law firm like a firm, wo wir gesagt haben, ist eigentlich selbstverständlich. Ich glaube, dass es immer noch nicht so selbstverständlich ist, weil einfach im Kopf von den Leuten noch immer so eine Scheu ist, so komplett transparent die KPIs auch durchzuziehen und auch Zeiten zu erfassen und eben das zu akzeptieren, das System, wie Frau Adler sagt. Also insofern ist die These nach wie vor wichtig und richtig und auch aktuell nach unserer Sicht.
Herr Schulz, Sie nicken. Wie gehen Sie bei Kalan mit dem Thema um?
Wollte ich gerade sagen, also ich meine, die Diskussionen haben wir auch, aber ich finde es interessant zu hören, dass irgendwie von den Großen und hinteren Kanzleien so dieselben Themen sind und irgendwie die Angst vor der Zahl der Juristen schon da ist. Man kann halt nur versuchen, meine ich, irgendwie so mit Führungskultur und den Leuten die Angst davor zu nehmen, indem man sagt, das hat halt einfach betriebswirtschaftlichen Hintergrund, das müssen auch Juristen einfach verstehen, aber auch zu sagen, das geht ja jetzt nicht darum, dich nur bis aufs Letzte auszumessen, das ist sicher ein Aspekt, aber das ist ja schon im Sinne eines größeren Gutes sozusagen ist und das den Leuten glaubhaft zu vermitteln. Und der Ansatz, wir hatten gerade so in den letzten Wochen und Monaten, deswegen musste ich so ein bisschen schmunzeln, auch gesagt, was machen wir denn damit und auch die Jüngeren zu sagen, natürlich sind das Zahlen, die wir brauchen, das ist unser Steuerungsinstrument extrem wichtig, um zu sagen, wir genügend Leute wollen wir verstärken. Auch für dich ganz persönlich.
Wir verstehen Sie zwischendurch schlecht, Herr Schulz.
Ein bisschen windig, glaube ich.
Ja. Aber zu sagen, dass es nicht nur so gefühlte Arbeitsbelastung oder Auslastung sind, das kommt ja jedem Einzelnen selbst zugute. Und daraus ziehen wir dann unsere Schlüsse. Weil wenn ich sage, du schreibst keine Stunden auf und ich drücke dir dann noch 3 Projekte drauf, dann kann das zu einem völlig verzerrten Bild einfach führen. Und dass man sagt, das ist ja was ganz, ganz Eigennütziges. Und das ist ja auch, wenn man das ernst nimmt, die Mitarbeiter zu sagen, das ist ja deine Lebenszeit, die du für den Mandanten, für die Kanzlei in den Dienst stellst. Und wenn man versucht, den Ansatz zu wählen und das dann mit den Zahlen verbindet. Also das ist ganz interessant und da sind wir auch gerade dabei, noch ein paar Sachen auszuprobieren. Deswegen finde ich die Runde und die Diskussion super interessant.
Schön. Dann versuche ich die Runde nochmal anders einzubeziehen. Haben wir irgendwelche Fragen vergessen gegenüber den Referenten, den Verbliebenen? Haben Sie Fragen an Sebastian Schüssler, Jan Carstens oder Florian Reh als unseren wunderbaren Sidekick heute?
Ja, BI-Thema ist wieder ein großes Thema bei uns dieses Jahr. Wir sind immer, das ist ja eigentlich auch gerade für die Anwaltsseite am Ende das, warum wir auch das ganze ERP-System vorne haben. Also wie Sie schon sagen, Herr Schulz, am Ende will man ja erfolgreich sein und dafür braucht man ja die Zahlen. Deswegen ist es auch so wichtig.
Das ist ja auch das Selbstverständnis, muss man auch sagen als Anwalt. Man möchte ja dann über die Leistung, über das, was man beiträgt, machen. Da fehlt es vielleicht auch manchmal wirklich so ein bisschen an Offenheit und Dialog. Auch wenn Sie sagen, dass manche Kanzleien sich dann nicht in die Karten schauen lassen, weiß ich nicht. Wir haben ja so einen schwedischen Hintergrund und da ist man auch mit den Themen immer sehr, sehr, sehr transparent umgegangen. Mhm. Also was auch so Erfassung, aber auch die Kommunikation von Rechnungen angeht, dass man sich das sehr offen zusammen mit den Kunden anschaut und das ist schon ein guter Weg, weil das auch das Produkt besser macht und auch, was Sie vorhin angesprochen haben von Unternehmenssicht, dieses, ich bin ja manchmal dann auch teilweise fast Unternehmensberater, weil ich ja die Prozesse im Unternehmen mitbedenken muss bei dem, was ich berate, wenn ich Verträge verhandle, weil ich sage immer, erzählt mir mal, wie ihr tickt, wer macht das denn bei euch, wie läuft das, weil ich kann ja die schönsten Verträge schreiben, aber dann ist keiner da und es geht halt an der Realität vorbei. Und ich glaube, dass da der Dialog und dann auch über Zahlen tatsächlich extrem wichtig und sinnvoll und gut ist.
17.58 Uhr, Zeit für Famous Last Words von Jan Carstens und Sebastian Schüssler. Was nehmt ihr mit aus der Runde? Wo stehen wir, wenn wir nächstes Jahr um diese Zeit uns nochmal über das Thema unterhalten? Bitte.
Herr Schüssler, ich starte mal ganz kurz. Also ich habe den Eindruck, hier ist der letzte Drops noch nicht gelutscht. Also Change, Veränderung, immer schwierig. Aber ich nehme mit, das wird sich mehr und mehr etablieren. Und ich glaube, in einem Jahr sind wir dann wieder 2 bis 3 Schritte weitergekommen, vielleicht auf dem Weg 1 zurück, aber in Summe weiter nach vorne gekommen.
Sebastian?
Nur danke, dass ich hier sein durfte. Was mich total freut, ist, dass meine These 4 auf viel Anklang gefunden hat. Das ist was, auf was ich persönlich unheimlich gespannt bin, dass wir sagen, wir haben jetzt 2 Jahre vollkommen veränderte Arbeitswelt hinter uns. Jetzt auch in unserer konservativen Branche wird New Work nicht mehr nur als maulige Homeoffice-Richtlinie gefunden und wie man das alles unter unternehmerisch auch dann in Kennzahlen bringt, auch ohne Leute zu gängeln, die sagen, Mensch, ich mache eine kreative Arbeit, ich kann ja nicht einfach nur 8 Stunden, 10, 12, was auch immer abreißen, mal fühle mich gut, mal schlechter, mal geht schneller, mal langsamer. Wie man das alles unter den Hut bringt, das finde ich unheimlich spannend, weil das für mich so absolut gelebte digitale Transformation ist. Und also, wie gesagt, da habe ich keine Antworten, da bin ich sehr gespannt, das mit allen Akteuren am Markt zusammen, insbesondere dann BDD, auch natürlich in den Taskforces zusammen mitzugestalten.
Freue mich sehr. Dankeschön, Sebastian.